Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute habe ich zum zweiten Mal zu meiner sehr großen Freude den Coach Eberhard Borescht mitgebracht. Wir haben uns in einer ganz tollen Podcast-Folge beziehungsweise in einem sehr schönen Video und Interview schon ja, über das ein oder andere Thema, vor allem über die 50-jährige Erfahrung von Eberhard im Coaching-Bereich unterhalten. Wer die Folge noch nicht kennt, wird die hier unten in der Infobox finden. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Neuroplastizität beziehungsweise mit dem Thema, wie unser Gehirn veränderbar ist, auseinandersetzen. Gerade weil ja doch der ein oder andere, ja, kennt es vielleicht auch von den älteren Mitbürgern, die sich mal hinsetzen im Alter und sagen, ich bin sowieso alt, da ist nicht mehr viel zu machen. Und da wollen wir vielleicht mal gucken, kann man da doch noch was machen? Ja, vielleicht magst du direkt kurz was dazu sagen. Was hältst du davon, von diesem Glaubenssatz, dieser Meinung? Und ja.
Ich weiß, dass er, als ich jung war, Lehrsatz war, dass ab einem bestimmten Alter eigentlich nichts Neues dazukommt, sondern dass da nur noch der Abbau einsetzt. Das ist lange widerlegt. Das Gehirn ist bis zum Tod lernfähig. Was sich natürlich ändert, ist die Motivation oder das Interesse oder die Bereitschaft zu lernen. Das kann abnehmen aus Müdigkeit, was ich gut nachvollziehen kann. Was mich selbst betrifft, bin ich zu neugierig, um die vielen interessanten neuen Dinge, wie zum Beispiel die Möglichkeit, hier über Internet miteinander zu sprechen, nicht spannend und interessant zu finden und dann wissen zu wollen, wie funktioniert das und wie fühlt sich das an. Und diese Fähigkeit, bis ins hohe Alter zu lernen, ist grundsätzlich bei jedem vorhanden, wird unterschiedlich genutzt.
Da hast du schon ein wichtiges Thema angeschnitten, dass es bei einigen ja ein Problem ist, bei anderen nicht. Kannst du da so ein bisschen mal analysieren oder vielleicht sagen, was ist so der Unterschied zwischen den beiden Persönlichkeiten?
Und ich denke, es gibt Menschen, die weniger privilegiert waren in ihrem Leben, weniger Chancen hatten, ein härteres Leben hatten, weniger Anregung geboten bekamen als ich. Ich empfinde als großes Privileg, dass mein Körper noch so weit mitmacht, dass ich sitzen und laufen kann. Und dass mein Hirn noch intakt ist, ist unverdient und ich bin schlicht dankbar dafür. Bei anderen Leuten, die haben so hart arbeiten müssen, körperlich, sind von Schicksalsschlägen getroffen worden, von denen ich verschont geblieben bin. Und dann kann ich gut nachvollziehen, dass jemand sagt, ach, weißt du was, ich will nicht mehr, es reicht mir, ich mag nicht mehr.
Da gibt es ja wahrscheinlich auch Menschen, die sagen, sie würden gerne was verändern, aber sie sind einfach müde oder ja, haben eben viele negative Erfahrungen. Was können diejenigen vielleicht machen?
Schwierige Frage. Schwierige Frage. Wenn ich mutlos bin, kann ich eigentlich wenig machen. Es wird dann auf die Umgebung ankommen, die so liebevoll mit diesen Menschen umgeht, dass sie wieder mehr sich akzeptiert fühlen, mehr gesehen werden, mehr gewertschätzt werden. Dass wir diese Menschen ermutigen, doch die Dinge zu tun, zu denen sie vielleicht noch Lust haben. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wenn wir die Gewohnheit verloren haben, zu laufen oder was Neues zu machen oder was Interessantes aufzusuchen oder zu lernen, dann sinkt natürlich auch unsere Fähigkeit, das zu tun. Im Englischen gibt es den Spruch, you use it or lose it. Also du musst es benutzen, wenn du es nicht verlieren willst. Das gilt aber auch umgekehrt. Wenn du es benutzt, wirst du es auch wieder gewinnen. Also ich kann trainieren, länger zu laufen. Wie alles trainieren und lernen, ist das nicht nur lustbetont, sondern ich muss mich auch ein bisschen überwinden, um an den Genuss zu kommen. Und dazu brauche ich vielleicht Ermutigung von außerhalb.
Das heißt also, das Umfeld ist wirklich so mit einer der entscheidendsten Punkte, würdest du sagen.
Ja.
Ja. Vorhin hast du noch ein sehr spannendes Thema angeschnitten, und zwar so, dass zur, ja, ich sag mal, Anfangszeit deiner Ausbildung und auch deines Studiums das noch gar nicht mit der Neuroplastizität oder der Wandelbar vom Gehirn, ja, bekannt war. Wie war denn das damals, um da mal einen Einblick zu geben für diejenigen, die das gar nicht mitbekommen haben? Was hat man damals geglaubt?
Ach je, das ist so lange her. Ich erinnere mich an eine Information, die ich als Student gelesen habe in irgendeinem Lehrbuch, die ich unheimlich spannend fand. Ich bin ja direkte Nachkriegsgeneration. Mein Vater war Kriegsteilnehmer und war auch verletzt. Und zwar hatte er auch eine Hirnverletzung. Und hat verloren Sprache und etliche wesentliche Fähigkeiten noch und hat die alle wiedergewonnen.
Ui.
Also das war mein Vater, wenn man nicht wusste, dass er kriegsversehrt war, hat das keiner gemerkt. Der hat voll gearbeitet. All das war mein Erleben. Und als Student habe ich dann diesen Aufsatz gelesen, da ging es um die Rehabilitation von Hirnverletzten, was ich natürlich spannend fand. Und der Aufsatz hatte ausgeführt, dass die westeuropäische, also amerikanisch-westeuropäische Forschung die Theorie der Hirnzentren verfolgt und daraus schließt, dass wenn ein Areal zerstört ist, dass es dann weg ist, also auch die Rehabilitation unwahrscheinlich. Während die damals sowjetische Hirnforschung diese Zentrentheorie nicht verfolgt hat, sondern eher von der Gesamtzuständigkeit des Hirns ausging, was übrigens unsere heutige Auffassung auch ist, und deswegen wesentlich bessere Rehabilitationserfolge bei Hirnverletzten hatte. Fand ich spannend. Und der weitere Gang der weltweiten Forschung hat gezeigt, dass es zwar Zentren für bestimmte Fähigkeiten gibt, dass aber letztlich immer das ganze Gehirn mitarbeitet und dass bei Ausfällen das Gehirn in der Lage ist, das durch die Aktivierung anderer Hirnteile zu kompensieren. Mein Vater, bei dem das Sprachzentrum, beschädigt war. Er hat durch Training, er war auch ein sturer Mensch, durch hartes Training seine Sprache wiedergewonnen.
Stark.
Also entgegen der Wahrscheinlichkeit.
Hast du das selber mitbekommen oder warst du da noch zu klein?
Da war ich Kind, ich bin 40 geboren, er ist dann 43 oder so verwundet worden. Ich kenne ihn als sprechenden Menschen. Ja.
Wann kam dann so dieser Wandel in der Wissenschaft und allgemein, wo man dann gemerkt hat, oh, das geht doch in die andere Richtung und ja, das Gehirn ist wandelbar. Wann kam das so?
Du, ich habe die Fähigkeit, Zeiträume einzuschätzen, völlig verloren. Ich weiß nicht mehr, wann ich was erfahren habe. Die Frage kann ich nicht beantworten.
Oh, okay.
Da müsste man in die Literatur, also in die Wissenschaftsgeschichte gehen und gucken, wann die entscheidenden Forschungen waren. Ich weiß es nicht.
Gar nicht schlimm. Viel wichtiger, was ich da interessant finde, ist, wie kam dieser Wandel oder erinnerst du dich noch an den Wandel so richtig?
Naja, also eines der ersten Dinge, die ich noch im Kopf habe, es hat irgendjemand herausgefunden, dass bei einem also Vögel singen ja im Sommer.
Ja.
Dafür wird eine Menge Gehirn, für diese Melodien wird eine Menge Gehirn verbraucht. Einige Vögel lernen Melodien. Und ein Forscher hat herausgefunden, dass es einen Vogel oder eine Gruppe von Vögeln gibt, die den Sommergesang im Winter komplett vergessen. Und bei Bedarf im nächsten Jahr wieder neu sich aneignen.
Ja.
Das war also der Beweis, dass offensichtlich verlorenes Wissen auch neu gelernt werden kann. Also bei dieser Vogelart war es offensichtlich von evolutionärem Vorteil, die Hirnkapazität in der zweiten Jahreshälfte für was anderes freizumachen. Und dann für die Fortpflanzung und das Revierverhalten notwendige Fähigkeit des Singens dann neu aufzubauen. Aber damit war klar, das Gehirn ist plastisch. Das ist so ein Detail, das ich noch erinnere, was, weil das so schön anschaulich war.
Ist auch sehr spannend. Die Studie kannte ich auch gar nicht. Also das mit deinem Vater zum Beispiel, das kennt man ja heute auch so aus der Schlaganfallforschung
Es
zum
ist
Beispiel.
heute normal,
Ja, richtig.
dass jeder weiß, das Wichtigste ist sofort trainieren und wir wissen alle, das lässt sich auftrainieren.
Ja. Und würdest du denn sagen, es gibt überhaupt da einen Schluss sozusagen oder theoretisch ist das tatsächlich bis ins hohe Alter komplett wandelbar?
Ich denke, ich meine das wörtlich, wir lernen bis zum Tod.
Ja. Auch in der gleichen Geschwindigkeit oder verändert sich da irgendwas?
Da kenne ich die Forschung nicht zu.
Das war...
Ich weiß aber aus eigenem Erleben, dass das von meinem Interesse abhängig ist.
Ja.
Was ich nicht wirklich wissen will, ach, ich bin halt so alt, ich kann mir das nicht mehr so merken.
Ja.
Ja.
Ja, völlig legitim.
Ah.
Siehst du es
Ich
an?
weiß aber, dass wenn ich was wissen will,
Ja.
das hängen bleibt, recht zuverlässig. Was ich sehr trainiert habe, ich mache mir einfach, weil ich immer ein Problem hatte als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener mit der deutschen Rechtschreibung.
Ja.
Und nicht schreiben mochte, habe ich nie was geschrieben.
Ah.
Was Nachteile hat. Bei den heutigen Diktiermöglichkeiten ist das irrelevant für meine Arbeit. Ich kann auch inzwischen schreiben. Nicht mit der Hand. Mit der Hand geht gar nicht mehr. Das machen meine Hände nicht.
Okay.
Aber ich kann mir alle Details meiner Beratungen merken, solange ich mit dem Klienten arbeite. Ich mache mir keinerlei Notizen.
Boah.
Das hat einen immensen Datenschutzvorteil.
Klar.
Soll mal jemand versuchen, die Daten zu beschlagnahmen? Das geht nicht.
Nee, müsste ja dein Gehirn beschlagnahmen und ich glaube, so weit ist die Wissenschaft.
Dann kann das nicht auslesen.
Wollte ich gerade sagen, so weit sind wir noch nicht.
Ja. Ja, also ich würde sagen, dass wir als Person als relevant erachten oder was unser Hirn als relevant erachtet, das merkt es sich.
Geht das so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du eben gesagt hast, dass du dir das merkst, was du dir merken möchtest? Also so mit Willenskraft, Schrägstrich Disziplin ein bisschen auch einher? Also kann man das.
Ja, das ist weniger Willenskraft, das ist weniger, es muss mich interessieren.
Okay.
Wenn mich was nicht interessiert, dann muss ich es aufschreiben.
Und da kann man selbst mit Willenskraft oder Disziplin nicht viel gegen machen, oder?
Nee, das Gehirn lernt ja auch nur Dinge. Also Informationen werden ja nicht als Informationen gespeichert, sondern immer mit dem emotionalen Zustand, der herrschte, als wir damit konfrontiert wurden. Das heißt, und die werden zwar unterschiedlich an unterschiedlichen Hirnstellen abgespeichert, aber sie bleiben verbunden. Das heißt, eine Information, auf die unser Gehirn eher mit negativen Gefühlen sich erinnert, das ist nicht wahrscheinlich, dass das Gehirn sagt, oh, das gibt Sinn, das zu reproduzieren. Bei Informationen, wo es sich erinnert hat, ja, da gab es eine Dopaminausschüttung, das ist toll, das ist geil, das wird natürlich eher erinnert. Also Dinge, die ich erinnere, sind für mich oder mein Gehirn oder mein System, mein ganzes Ich, immer lustbetont gewesen. Wenn ich also möchte, dass Leute was erinnern, muss ich dafür sorgen, dass es mit angenehmen Gefühlen verbunden ist. Der Hinweis beim Diktat auf einen Fehler, wird in der Regel so gegeben, ich kann mich daran gut erinnern, ich weiß nicht, was du für Erinnerungen hast, dass es unlustbetont war. Was hast du da wieder falsch gemacht? Das führt dazu, dass das Gehirn mit Sicherheit, sich erinnert, oh, das war nicht gut, das will ich nicht wieder vorholen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Intervention zu dem angestrebten Erfolg führt, ist ziemlich gering.
Jetzt.
Während die Intervention, auch das Wort, das hast du richtig geschrieben, finde ich toll, wahrscheinlich eher erinnert wird.
Jetzt wird der ein oder andere ja wahrscheinlich, du und ich bestimmt auch, sagen wir mal, negative, in Anführungszeichen, Charaktereigenschaften oder ja, vielleicht Verhaltensmuster sich angeeignet haben. Warum macht das das Gehirn? Das ist ja vielleicht mal im ersten Moment ein Widerspruch.
Ja, was heißt hier negativ? Wer entscheidet, dass das negativ ist?
Ich, in Anführungszeichen, also mein rein subjektives Empfinden gibt ja
Also
kein.
wenn ich was mache, was du doof findest, dann sagst du, das ist negativ.
Genau, das ist rein subjektiv empfunden. Das musst du nicht so sehen und objektiv gibt es das natürlich nicht. Ja.
Ja, aber mein Gehirn entscheidet ja, was ich mache, nicht dein
Richtig.
Gehirn.
Richtig. Ja. Ja.
Also ich habe mir Macken wahrscheinlich angewöhnt, die wahrscheinlich irgendwann in irgendeinem Zusammenhang für mich oder mein Gehirn mal einen sehr guten Sinn gaben und als positiv abgespeichert wurden.
Ja.
Das können Dinge sein, die meine Umgebung hasst. Und sagt, das ist eine Unart. Solange mein Gehirn überzeugt ist, dass das für mich richtig ist, ist das so. Denn mein Gehirn entscheidet, was ich mache, nicht die Umgebung. Wenn durch den Lauf der Zeit eine Angewohnheit, die ich mal aus gutem Grund, die mein Gehirn aus gutem Grund mal sich angeeignet hatte, mit der Zeit sich als für mich hinderlich herausstellt, dann hab ich und mein Gehirn ein Problem. Dann sind wir nämlich in einem Zwiespalt. Dann haben wir in der Erinnerung ein positives Ergebnis und aktuell ein negatives Ergebnis. Und diesen Zwiespalt müssen wir mit uns ausmachen, also ich und mein Gehirn mit uns. Das kennen wir ja. Ja, ich will nicht so viel Schokolade essen. Ist vielleicht eine sinnvolle Meinung. Das Gehirn aus der Erinnerung ist der Meinung, nee, das ist geil, Schokolade zu essen. Und mein Verstand sagt, aber das bekommt ihr nicht. Bei dem Konflikt verliert der Verstand,
Ja.
weil das Gefühl mächtiger ist. Das heißt, ich muss einen emotionalen Grund finden, wieso es toll ist, ein Leben mit anderen Dingen zu führen als Schokolade.
Ja.
Also ich muss mir die anderen Dinge emotional greifbar vor Augen führen. Aufruf zum Verzicht hat noch nie zu was geführt, was zu einer Lernveränderung geführt hat. Ich muss also gegen die positive Erinnerung, dass Schokolade was Tolles ist, ein anderes, emotional attraktiveres Ziel finden, um eine Änderung herbeizuführen. Also um deine Frage nochmal zusammengefasst zu beantworten, sogenannte negative Eigenschaften haben wir uns angewöhnt, weil sie für uns einen Vorteil hatten. Und wenn sie für uns oder unsere Umgebung als unangenehm erlebt werden und sie verändert werden sollen, dann müssen wir gucken, dass wir was Attraktiveres an die Stelle setzen können. Ja, also der Hinweis auf den Tabakpackungen, Rauchen führt zum Tod, was sachlich korrekt ist, führt aber, wie jeder weiß, zu keiner Verhaltensänderung beim Raucher.
Ja, stimmt.
Das ist eine unangenehme Information, die wehrt das Hirn ab. Das Gehirn mag keine unangenehmen Informationen. Hat eine positive Erinnerung an das Rauchen, also wird das Gehirn entscheiden, ich mache weiter. Wenn ich das ändern will, müsste man da draufschreiben auf diese Tabakpackungen, was das, wenn Sie mich hier stehen lassen, passiert Folgendes.
Wenn Sie 5 Jahre länger mit Ihren Kindern toben oder was auch immer.
Ja, es muss näher dran sein.
Noch näher dran. Okay.
Es muss näher dran, also je näher die Aktion meiner Handlung und die Belohnung ist, umso wirkmächtiger ist das dann. Also es muss was sein, was sofort ein Aha-Erlebnis macht.
Okay.
Also wenn Sie das hier stehen lassen, kriegen Sie 50 Euro oder kommt die Schönheitskönigin von und küsst Sie oder irgendwas, was sofort passiert.
Okay. Das ist sehr spannend. Das funktioniert also auch bei Süchten oder jetzt im Besonderen bei Tabak?
Das gilt grundsätzlich.
Grundsätzlich, ne? Ja.
Bei Süchten geht es dann auch noch darum, dass ich die Suchtproblematik beachten muss,
Ja.
wo ja auch der Entzug zu sehr negativen Folgen führen kann.
Ja.
Die müsste ich dann medizinisch behandeln. Es gibt Leute, die können nur in der Klinik mit Rauchen aufhören.
Ja.
Aber
Aber
das ist
nochmal.
wirklich ein anderes Thema.
Ja, aber nochmal ein wichtiger Hinweis vielleicht für den einen oder
Ja.
anderen, der da gerade zuhört und vielleicht
Ja.
sich überlegt hat, genau meine negative Eigenschaft ist das Rauchen, dass man da nochmal sagt, vielleicht da ist ein Experte doch mal der Richtige oder ein Mediziner und das sollte man nicht alleine sich angucken, gegebenenfalls.
Und zwar, und besonders wichtig ist beim Rauchen,
Ja.
dass Sie mit jemand arbeiten, der mit Ihnen an alternativen Zielen arbeitet. Wie kann ich den Genuss, den Rauchen mir verschafft, was ja völlig legitim ist, ist ja nichts gegen zu sagen. Also wie kann ich mir dieses Gefühl auf anderem, für mich verträglicherem Wege besorgen? Wenn ich das nicht kläre, kannst du Entzug machen, was immer, es wird nicht funktionieren.
Ja. Warte mal. wirklich
Aber
wichtiger Punkt.
das kennt ihr aus eurer Arbeit.
Ja, sehr. Mhm.
Ja.
Ja. Also gerade auch nur beim Essen kann ja wirklich mal zu einer Sucht führen. Vielleicht für den einen oder anderen, der das kennt. Binge Eating kennst du wahrscheinlich auch, ne? Schon mal gehört.
Nee, ja, gehört, aber ich weiß, was ist es?
Binge Eating ist ja eine Essstörung, wo man so stark auf sein Körpergewicht als Beispiel achtet und so sehr schlank zu sein, dass man dafür dann immer wieder zum Beispiel zu wenig ja, isst und irgendwann fällt man dann einfach, weil der Körper einen schützen möchte vom Verhungern, in so ein Fressrausch regelrecht. Dann
Ja,
bekommt man
ja,
Heißhungerattacken und
ja,
die kann man
ja.
nicht mehr kontrollieren, also gar
Ja,
nicht.
ja,
Ja.
ja,
Ja.
ja. Also es geht gar nicht ums Essen, ums Nicht-Essen. Es muss
Genau.
darum gehen, wie ich einen anderen Genuss bekomme.
Ja. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Kann man denn grundsätzlich irgendwas machen, um im Alter dein Gehirn auch ein bisschen jung zu halten? Beziehungsweise vielleicht, was machst du da so?
Ja, da gibt es auch umfangreiche Forschung dazu.
Ja.
Eins fällt in euer Fachgebiet, man soll sich normal ernähren.
Ja.
Also wer zu fett ist, der ist auch im Hirn eventuell zu fett. Also zu fett sein ist, wenn ich das nicht sein will, muss ich das machen, was dem Gehirn sehr gefällt. Ich muss mich körperlich bewegen. Wir sind seinerzeit, als wir von den Bäumen in der Savanne geklettert sind und in der Savanne gelebt haben, sind wir als Lauflebewesen entstanden. Und das sind wir immer noch. Unser Körper ist gebaut worden, um Ausdauerbewegung zu zeigen, Ausdauerlaufen. Und die Bewegungsform, die wir heute haben, auf dem Stuhl zu sitzen, für lange Zeit, zumindest in unserer Berufsgruppe, ist nicht förderlich, dass der ganze Organismus gesund bleibt, also trainiert bleibt, funktionsfähig bleibt. Das heißt auch, dass das Gehirn keine guten Chancen hat, trainiert zu bleiben.
Ja.
Also körperliche Bewegung in Form von Sport oder wenigstens regelmäßigen heftigen Spazierengehen, also nicht schlendern, sondern richtig laufen,
Ja.
ist erwiesenermaßen, da gibt es unzählige Forschung dazu, hilfreich, um im Alter auch geistig fit zu bleiben.
Ja.
Und es hilft auch, wenn ich mein Gehirn als Denkapparat weiter trainiere. Das kann ich machen, indem ich im Gespräch mit meiner Umwelt bleibe. Also Stammtisch wäre gar nicht so schlecht, wo man die Ereignisse des Dorfes durchhechelt. Das Gegenbeispiel wäre das Sitzen vor einem Bildschirm, wo ich mir das, was da gerade läuft, vorspielen lasse. Wenn ich das ausschließlich mache, das regt mein Hirn nicht übermäßig an.
Ja.
Selbst wenn ich nur Dokumentationen oder sowas sehe. Ich muss aktiv werden.
Ja.
Deswegen Stammtisch ist doch schon was. Also mit Leuten umgehen.
Mit Leuten umgehen, ja. Also da sind wir wieder beim gleichen sozusagen wie von vorhin. Da, ja, die Umgebung oder Gleichgesinnte, sage ich mal, sind mit das Wichtigste, so das Umfeld.
Richtig, ein lebendiges soziales Umfeld ist hilfreich. Unsere Wohnkultur, wo älter werdende Leute zunehmend alleine leben, ist dafür denkbar ungünstig.
Ja.
Du hast gefragt, wie ich das mache. Ich bin ein süchtiger Radfahrer.
Ja.
Ich fahre jeden Tag mit einem Liegedreirad durch die Gegend und erledige dabei man muss ja einkaufen, zu Behörden gehen, ach was der Teufel. Ich mache hier alles nur mit dem Fahrrad.
Ui.
Das Auto benutze ich nur, um weiter wegzufahren.
Ja.
Ich bin hier im Internet tätig, aktiv, was mir die Freude verschafft, mit unbekannten, interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen, die ich so gar nicht treffen würde. Es gibt in meiner näheren Umgebung nicht ohne weiteres viele Leute, die die Interessen, die ich nun mal habe, teilen.
Ja.
Es ist auch schön, mit meinen Nachbarn im Dorf zu reden, aber das sind dann andere Themen.
Ja.
Also das mache ich. Ich lese gerne, was so Neues an wissenschaftlicher Literatur auf den Markt kommt. Jo.
Ist schon einiges, was hier der Zuhörer mal ja in seinen Alltag integrieren kann.
Ja, ich biete Fortbildungskurse für meine Kollegen an, was mich dazu zwingt, up to date zu bleiben. Ich kann ja nicht als Fortbildung anbieten und die erzählen mir, was heute Sache ist.
Stimmt. Also das ist auch ein, finde ich, sehr starker Punkt, vor allem, dass du das bis heute machst. Also, und ich habe ja auch deinen Teilnehmer Stimmen gelesen. Ja, also sind ja begeistert und ich denke, nicht ohne Grund.
Danke.
Gerne. Ja, ansonsten, du hattest vorhin schon so ganz kurz mal Thema Ernährung und Sport angeschnitten. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was einfach ja, sein Leben lang schon wichtig ist. Umso früher man damit anfängt, umso mehr kann man dann auch im Alter präventiv ja, entgegenwirken, sage ich mal.
Ja.
Wann hast du so richtig ja, mit Ernährung und Sport dich auseinandergesetzt und wie wichtig das ist?
Eigentlich nie,
Nie, okay. Ja.
nie unter dem Begriff.
Ah.
Ich habe mich immer gerne bewegt.
Ja.
Ich habe einen Sport nie aktiv betrieben, aber ich war immer in Bewegung, gegangen, gelaufen, joggen, als das nicht mehr ging, Zweirad gefahren. Und jetzt dieses Dreirad mit Hilfsmotor, elektrisch betrieben, was für mein Alter wahrscheinlich doch eine große Hilfe ist. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass ich auch sage, oh, das ist mir so anstrengend. Aber mit diesen Hilfen geht das ganz wunderbar. Was die Ernährung betrifft, meine Frau war eine begnadete Köchin, sodass, und ich esse gerne. Es war so ein perfekter Match auch an dem Punkt. Und wir haben immer gerne gut gegessen. Und gutes Essen, das schmeckt, das auch von Hand zubereitet wurde, ist auch immer das, was heute so als gesundes Essen propagiert wird. Wir haben nie darauf geachtet, dass wir was Besonderes gegessen haben, sondern es war uns wichtig, dass es ja schmackhaft war.
Ja, Ja, da hat sich ja auch das, glaube ich, das Essen und die Lebensmittel in den letzten Jahren extrem verändert. Also wird man wahrscheinlich mehr unverarbeitet vor allem gegessen, ne? Und heute
Ja, heute auch.
unverarbeitet wieder, ja, wieder, ne? Aber gab so ein.
Wir haben dieses verarbeitete Zeug nicht gegessen. Das kann man jetzt, um fair zu sein, auch essen.
Ja.
Und das ist auch von der Qualität oft nicht zu verdammen. Und auch die Schädlichkeit hält sich sehr in Grenzen.
Ja.
Das Problem ist, wenn ich mich nur von diesem verarbeiteten Zeug ernähre, dann ist das genauso schädlich, als würde ich nur, ist jetzt egal, es gibt so Ernährungsdoktrine, dass man nur dieses oder nur jenes
Ja,
essen darf, das halte ich genau für genauso schädlich.
100%.
Wir sind immerhin omnivor, also wir fressen alles.
Ja, richtig.
Und wenn ich neugierig bin, dann esse ich von dem Angebot aus schierer Neugier Unterschiedliches.
Zumindest sollte das so sein, ne? Mittlerweile gibt es sowas wie selektive Essstörungen, wenn du das auch schon mal gehört hast.
Ja.
Ja, also es setzen ja viele Lebensmittelkonzerne zum Beispiel dran, uns süchtig zu machen mit Geschmacksverstärkern etc. pp., dass wir tatsächlich dann am Ende auch neurologisch so umgeprägt sind, dass uns normales, gesundes Essen gar nicht mehr schmeckt. Das ist extrem spannend, ne?
Das ist spannend. Wobei ich glaube, also okay, ich merke auch, wenn Designed Food, wo die Designer dran waren, die also in uns Elemente ansprechen, die in uns das Verlangen auslösen, dass wir mehr davon haben wollen. Das ist ja bekannt, also süß, crunchy, also dieser, wenn es knackt und so, das lieben wir. Naja, eine Stange Sellerie, so ein Stangensellerie, ist crunchy.
Ja.
Eine Möhre auch.
Stimmt.
Ich darf sie nur nicht kaputt kochen. Kaputt kochen schon gar nicht. Wenn ich sie koche, hat sie noch mal andere Vorteile, aber ich kann mir diese Qualitäten ja auch auf aus dem normalen Sortiment nehmen, unverarbeiteten Sortiment nehmen. Und ich esse beides gern. Also diese Designed Food, muss ich zugeben, das hat was. Das wirkt auf mich. Aber wenn ich dann Unverarbeitetes esse, das hindert mich überhaupt nicht.
Das sehr gut. Das ist aber genau, wie du, glaube ich, gesagt hast, diese Balance ist wichtig und dass man eben kein Extrem vom einen zum anderen fährt. Also da habe ich ja auch ganz häufig mit Kunden ja Kontakt, die dann extrem auf ihre Gesundheit zum Beispiel achten und nicht ein Stück Schokolade essen, weil sie sagen, das macht alles kaputt. Ja, deine Gestik war gerade schon, ja,
Ja,
bändig. Ja.
es muss meinem Gehirn und meinem Körper gut tun. Das ist die Entscheidung. Meine liebe Frau gehörte zu den Unglücklichen, die mit zunehmendem Alter immer mehr sogenannte gesunde Nahrungsmittel nicht vertragen hat. Also diese gesunden Äpfel konnte sie gar nicht vertragen. Ganze Kernobst war schiere Gift für sie. Da kam es zunehmend darauf an zu gucken, was ihr Körper gesagt hat. Ja, das nehme ich, das ist gut für mich. Das ist alles. Die hatte keine Mangelernährung. Die musste das essen, was ihr bekam und was ihr geschmeckt hat.
Also so ein bisschen ihre Intuition wieder zu finden, sozusagen.
Richtig, die musste darauf achten, was ihr bekam. Das war der ganze Trick.
Das finde ich auch sehr interessant. Ich denke, das ist auch Thema Übergewicht oder was auch immer wir hier mit zu tun haben, meistens das
Ja.
Wichtigste. Also wenn du dich einmal auf das, was dein Körper, schrägstrich dein Geist wirklich möchte, einfach besinnen würdest, auf deine Grundintuition, die wir
Ja.
alle haben, diese Grundintelligenz, dann wären fast alle Probleme schon gelöst. Ja.
Das wäre schlecht für unseren Job.
Das ja. Das ja.
Das gilt nämlich auch für soziale Verhaltensweisen. Wenn ich noch gelernt hätte, auf meine Körperreaktion, auf die Irritation der anderen zu achten, denn wenn ein anderer irritiert ist über das, was ich mache, das löst ja in mir, in meinem Körper was aus.
Ja.
Und das kann das Gehirn interpretieren, wenn ich dem das nicht abgewöhnt habe. Also wenn ich wieder lerne, auf mein Körpergefühl zu achten, wird mein Gehirn auch merken, wenn Verhalten von mir sozial für mich unerwünschte Folgen hat und entsprechend darauf reagieren. Genau wie du gesagt hast, wenn unser Körper wieder lernt, wahrzunehmen, das tut mir gut, was ich gerade esse, dann würde er auch in der Lage sein, eine Nahrungsauswahl intuitiv zu treffen, die wir heute als gesund bezeichnen. Für ihn. Das kann für den Nachbarn unverträglich sein.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Diese Individualität wirklich, dass man die immer betrachtet, ja.
Ja.
Gerade was du auch mit dem Sozialen angeschnitten hast, das führt ja auch nochmal zu so ein bisschen dem übergeordneten Thema, dass ja, wir im Grunde genommen alles in uns schon haben. Da kann man das so ein bisschen sagen und manchmal von außen vielleicht Impulse brauchen, um da wieder zurückzufinden, aber im Grunde genommen, auf mentaler Ebene oder auf körperlicher, eigentlich gilt es, diesen Kern, den wir in uns haben, wieder rauszufinden oder rauszubekommen.
Ich bin mir nicht sicher, was du mit dem Kern meinst. Also ich stimme dir ohne weiteres zu, dass dass es die Stärke des Homo sapiens. Wir haben als Art eine extreme Fähigkeit, uns zu adaptieren, anzupassen an neue Situationen. Das ist unsere Grundfähigkeit. Deswegen hat der Mensch bisher in den unmöglichsten Situationen überlebt. Und ich denke, das gilt auch für uns. Wenn wir uns darauf einlassen, können wir uns auf sehr viele Situationen einstellen oder wieder einstellen. Ja, das heißt aber, dass wir bereit sein müssen, unsere Umwelt wahrzunehmen. Und die Umwelt muss die Idee haben, wir möchten uns in vertretbarem Maße darum bemühen, dass der Typ da zu uns gehört. Also wir müssen auch bereit sein, auf ihn uns einzugehen. Ich glaube aber, dass das auch zum Menschsein gehört, dass wir nur in Gemeinschaft leben können. Ich alleine, ganz alleine, bin einfach nicht. Ich bin ein soziales Wesen. Alleine bin ich, kann ich mich gar nicht denken. Ich kann mich nur denken in Beziehung zu anderen Leuten. Und wir sind alle mit der Fähigkeit ausgestattet, uns auf andere und auf das Du, das uns gegenüber sitzt, einzustellen. Und auf dessen Bedürfnisse.
Das trifft im Grunde genommen genau das, was ich damit auch meinte,
Ja.
beziehungsweise mit dem Kern, ja, meinte ich genau, dass wir diese Grundfähigkeit in uns sozusagen haben, was du gerade angeschnitten hast.
Ja.
Ja.
Ja, wir sind ein adaptionsfähiges Wesen in hohem Maße und auf das Wir angelegt.
Das
Ich
war
weiß
nochmal,
nicht, ich weiß nicht,
ja.
ob du das im südlichen Afrika beheimatete Prinzip des Ubuntu kennst.
Nee.
Ubuntu. Ubuntu heißt, ich bin, weil du bist.
Okay.
Das ist ein Lebensprinzip, dass wir nur in Gemeinschaft und miteinander lebensfähig sind. Dieses, na, wie nennt man das? Windows, dieses System, wie nennt man die nochmal?
System.
Betriebssystem. Es
Ja.
gibt ein Betriebssystem, das Ubuntu heißt,
Das kenne ich.
Linux. Und Ubuntu ist die afrikanische Variante.
Ah, okay, das wusste ich
Da,
nicht.
daher der Name für die Gemeinschaft.
Ja. Das denke ich auch nochmal wirklich ganz wichtiger Punkt, den du da anschneidest. Ist es denn trotzdem für uns und unsere Entwicklung wichtig, dass wir uns auch Zeiten alleine nehmen? Was würdest du da sagen?
Das ist so. Aber allein, wenn ich sage, ich muss mal alleine sein, ist das ja eine Beziehungsaussage.
Stimmt.
Wenn ich alleine bin, kann ich nicht alleine sein. Es geht
Ja.
nicht.
Ja.
Ja, doch, ich brauche Zeiten, wo ich meine Gesellschaft wertschätzen muss.
Also das ist sozusagen genauso wichtig, würdest du sagen, so wie grundsätzlich die Gruppe, ohne die wir nicht existieren können, sich auch mal Zeit für sich alleine zu nehmen.
Ja,
Ja.
wobei, wie gesagt, ist für mich überhaupt kein Gegensatz.
Ja.
Ist die gleiche Aussage. Denn der Wunsch, allein zu sein, heißt, ich mache jetzt was getrennt von dir und treffe dich wieder.
Ja.
Sonst gibt die Aussage keinen Sinn.
Stimmt. Ja. Und dann kann man sich natürlich darüber austauschen, was derjenige für Erfahrung hatte und man selber, und plötzlich
Ja,
hat man wieder
ja,
einen gemeinsamen Erfahrungsschatz,
ja,
der ihn nach vorne
ja.
gebracht hat. Ja.
Also die berühmte Wüstenerfahrung ist wahrscheinlich für viele Menschen, auf jeden Fall für Leute wie mich, wichtig. Ich brauche auch mal Zeiten, wo keiner auf mich einredet und ich auf niemanden achten muss und mich nur mit mir und mir selbst beschäftigen kann.
Verstehe ich total. Also geht mir genauso. Und ich denke, das hat vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen Zuhörer, die ich will mal in Anführungszeichen vorsichtig formulieren, Erlaubnis gegeben, dass es, genau wie du sagst, überhaupt kein Widerspruch ist. Und
Ja.
wenn man das Bedürfnis hat, mal alleine sein zu wollen, um vielleicht was zu
Ja.
reflektieren, macht
Ja.
das gerne.
Ja.
Ja.
Das Problem ist, kann man sehr schön plastisch machen bei Paarbeziehungen. Da gibt es zwei mögliche Fehler. Da gibt es noch mehr Fehler, die man machen kann und die finden wir alle. Das ist kein Problem. Ja, aber jetzt, was das Alleinsein betrifft, zwei typische Fehler. Paare können entweder völlig verkleben, dass man nicht mehr weiß, wer ist hier eigentlich was, machen alles zusammen, sind immer nur wir. Das geht nicht auf Dauer gut. Oder sie können völlig getrennt sein. Na, wie sieht man denn jetzt meine Hände? So. Ja. Wichtig ist, dass die lernen, ein kleines Teil gemeinsamen Lebens zu haben, den sie sehr gut pflegen, und jeder noch einen möglichst großen Teil, wo er selbst ist, sie selbst ist.
Ja.
Ja, all dass dieses Wir und jeweils ich und du, noch deutlich erkennbar bleiben. Das ist mein Geschäft, das ist dein Geschäft, das ist unser Geschäft.
Ja. Das ist eine schöne Metapher, gerade auch mit den Händen.
Ja.
Ja, also ich denke, da hast du sehr viele Impulse oder wir dem Zuhörer mit an die Hand gegeben. Vielen Dank für das tolle Interview und die Einblicke. Hast du noch einen kleinen Appell oder ein kleines Schlusswort an unsere Zuhörer? Und ich kann nur nochmal sagen, vielen Dank für deine Zeit auch.
Och ja, was soll ich da sagen? Dann sage ich, mein Wahlspruch, man muss die Leute lieben, um miteinander auszukommen.